Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt mit Jonas und Johannes heute.
Hallöchen.
Wir starten heute mal mit King Charles, dem aktuellen König des Englands und des eines Großteils des Commonwealths immer noch, der vor einigen Jahren eine sehr aufschlussreiche, spannende Rede 2006 für eine traditionalistische, perennialistische Zeitschrift namens Sacred Web, A Journal of Tradition and Modernity veranstaltet hat. Die haben da eine Konferenz zum Thema Tradition und Moderne veranstaltet und er hat als Schirmherr, als Sponsor dieser Organisation sich zu diesem Thema da geäußert. Und da hören wir jetzt beide mal rein und reden kurz mal drüber, was der damalige Prince of Wales, glaube ich, und heutige englische König so von Tradition und der Moderne hält.
Ladies and gentlemen, in these uprooted times, there is a great need for constancy, a need for those who can rise above the clamour, the din, and the sheer pace of our lives to help us to rediscover those truths that are immutable and eternal, a need for those who can speak of that eternal wisdom which is called the perennial philosophy. Looking at the program for this conference being organized by Sacred Web on the theme of tradition in the modern world and the list of speakers, I know that you will be hearing just this kind of teaching from just these kinds of people.
So, was sagt er denn da, der King, also der heutige König Charles der Dritte, glaube ich? Was erzählt er denn da vor 18 Jahren in der Eröffnung zu dieser Konferenz zum Thema Moderne und Tradition?
Naja, dass in unserer heutigen Zeit alles immer schneller wird und es trotz allem noch diese ewigen, die eternal truths, die ewigen Wahrheiten gibt, die man dann vermutlich in Religionen und so weiter finden kann.
Er benennt es ja spannenderweise. Er sagt, in these uprooted times, in diesen quasi entwurzelten Zeiten, in denen wir uns heute befinden, hält er es für wichtig, sich zurückzuorientieren nach den zeitlosen Wahrheiten, die quasi unendlich gültig sind, unabhängig vom Kontext sozusagen. Und er benennt es die perenniale Philosophie. Named as the perennial philosophy. Und darum soll es in der heutigen Folge eigentlich gehen. Um diese Bewegung, die King Charles hier in 8 Minuten oder ich glaube 16 Minuten sind Zweiteiler, einer langen Rede hochhält. Und unter anderem fällt der Satz, there is not a nostalgia for the past, but a yearning for the sacred. Es gibt keine Nostalgie für die Vergangenheit, aber ein Verlangen nach dem Heiligen. Und unter anderem nennt er auch die Zitat Kritik an den falschen Prämissen der Moderne, wie sie in einem der Gründungstexte der Traditionalisten René Guénon's Le règne de la quantité, also die Herrschaft der Quantität, dargelegt wird. Also es ist ein Spruch, ein Satz, der ein bisschen später fällt hier in diesem Video. Und wir haben also die Perennialisten, die erwähnt werden von ihm hier ganz lobend, als diejenigen, die philosophisch diesen ewigen Wahrheiten nachgehen. Und wir hören schon René Guénon und sein Werk Die Herrschaft der Quantität als eine grundlegende Kritik an der Moderne, die King Charles hierfür sehr wertvoll und wahrzunehmen. Und er hält und er ist ja auch hier der Schirmherr und der Sponsor von der Zeitschrift, glaube ich, oder wenigstens von dieser Konferenz, wo es eben darum geht, mehr über die Moderne hinausreichenden, endlosen, zeitlosen Wahrheiten herauszufinden. Und deswegen jetzt mal meine Frage an dich, Jonas. Ich glaube, das hat man schon in Gesprächen mit Leuten so in Kneipen mal gehört, dass ja quasi im Endeffekt alle Religionen sowieso das Gleiche im Kern sind. Das ist so die Kneipen-Version von diesem Perennialismus. Deswegen die Frage an dich, glaubst du an so eine tiefe Wahrheit, die quasi allen Philosophen und Religionen irgendwie zugrunde liegt? Glaubst du, dass es da so ein Einheit, also einfach bauchgefühlmäßig, ich weiß, du bist jetzt hier nicht zutiefst vorbereitet, aber wie schätzt du das ein? Glaubst du, da gibt es so einen Kern, den man irgendwie aufspüren kann oder den man nachspüren sollte?
Ja, mit Sicherheit. Ich hätte jetzt so ganz spontan gesagt, die Liebe als sehr abstraktes Konzept. Ja, keine Ahnung, viele Geschichten gleichen sich ja auch. Also je nachdem, haben alle voneinander abgeschrieben letztendlich. Eine Wahrheit dahinter. Ja.
Genau, das ist eine gute Frage, guter Aufmacher. Ähneln sich die Geschichten aus verschiedenen Kulturkreisen quasi, weil sie voneinander abgeschrieben haben oder alternativ, weil es eine gleiche Wahrheit gibt, die quasi in verschiedenen Kontexten offenbart wurde, sowohl im Taoismus quasi wie im Hinduismus, als auch in den monotheistischen Religionen der Welt. Diese Idee steckt dann quasi ein bisschen dahinter und die ist sehr alt. Das ist keine neue Idee, dass man jetzt sagt, es gibt, also das haben nicht die Hippies erfunden, die einem das mal manchmal so in der Kneipe erzählen oder was weiß ich, die Leute, die es sich leicht machen, meiner Meinung nach, mit Religion und mit Glaubenssystemen, indem man sagt, im Endeffekt ist es doch alles gleich und goldene Regel und damit passt es schon alles. Ja, meine persönliche Meinung ist, dass man sich da zu leicht macht und zu viel Gleichmacherei betreibt und eigentlich die interessanten Details dabei verliert. Aber der Charme dieser Idee, zu sagen, es gibt da einen gemeinsamen Kern, reicht natürlich sehr weit zurück. Als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, musste ich an die Römer denken, die ja immer, wenn sie ein neues Gebiet erobert haben, mit ihrer eigenen polytheistischen Religion auf andere Götterkonzepte, andere Götterfamilien gestoßen sind, dann haben die eigentlich immer relativ schnell gesagt, naja, euer Kriegsgott ist eigentlich wie unser Kriegsgott, von daher nehmen wir dann es einfach genau gleich oder wir machen Doppelnamen drauf. Und haben dann einfach die bestehenden Figuren wieder neu identifiziert, gesagt, naja, das ist auch nur ein anderer Name für im Endeffekt den gleichen Gott, den wir alle haben. Und waren damit sehr integrativ mit ihrem religiösen System und konnten damit sehr gut quasi verschiedenste polytheistische Systeme mit inkludieren, haben dann auch von den Griechen ja ganz viel übernommen aus der Mythologie und also waren da relativ flexibel und dieses System hat für die Römer ganz gut funktioniert. Und das wurde jetzt in der Literatur nirgendwo erwähnt, die ich gelesen habe zum Thema Perennialismus. Aber persönlich hat mich das daran erinnert, so als ähnliche Vorgehensweise. Und die Wurzeln des modernen europäischen Perennialismus, also die Frage jetzt, was ist es überhaupt, ein Perennialismus? Worüber redet Charles da? Das Ganze hat seine Wurzeln in der europäischen Renaissance, wie so viele Sachen. Und einer der Vordenker war Massilio Ficino, der im 15. Jahrhundert 1433 bis 1499 gelebt hat und damals eben versucht hat, in der Renaissance neu entdeckten hermetischen Schriften, haben wir schon mal drüber geredet, Hermes Trismegistos, diese Verbindung nach Ägypten, die Hermetik wird ja dann auch in der Theosophie nochmal ganz groß wieder ausgegraben von Blavatsky und stark gemacht und wird damit zu einem Teil von diesem New Age-Konzept ein bisschen. Also, wo quasi die Freimaurer berufen sich auf Hermes Trismegistos und also das sind verschiedensten von unseren anderen Themen schon aufgetaucht, die Hermetik, also dieses geheime, verschlossene Wissen, das aus so einer Synthese aus ägyptischen und griechischen Einflüssen entstanden ist in der Antike. Und da wurden dann eben Texte neu übersetzt in der Renaissance, die sehr interessant fanden, die mystisch interessierten Renaissance-Denker, unter eben ihnen eben auch Ficino. Und Ficino hat versucht, den Hermetismus mit griechischem und christlichem Denken zu verbinden, also vor allem Neuplatonismus. Und diese Idee im Neuplatonismus, dass es eben ein großes Eines gibt, aus dem alles hervorgeht. Diese Idee von dem Platonismus hat das Christentum ganz arg beeinflusst. Unkenntlich, die Idee der Einheit in Gott. Und es gab viele Kirchenväter, die sich da ausgiebig mit beschäftigt haben, wie man denn jetzt den Neoplatonismus mit dem Neuen Testament zusammenbekommt, irgendwie, um da einen Schuh draus zu schustern, weil Platon ja schon so auch als Lichtgestalt des Denkens wahrgenommen wurde, neben der religiösen Autorität von Jesus. Und aus diesen Versuchen, das alles zusammenzubringen, also Neoplatonismus, hermetische Lehren, wo es bei der Hermetik geht es auch ganz viel darum, dass der Mikrokosmos dem Makrokosmos entspricht. Also wir haben so eine Idee, dass quasi die Vorstellung, dass das ganze Universum im Endeffekt auch nur ein Molekül ist, jetzt im weitesten heruntergebrochen, sehr modern gesagt, ja. Also wenn wir uns auf ein Atom schauen, wir im Endeffekt ein Universum sehen und sich die Ebenen von Mikro- und Makrokosmen quasi entsprechen, das ist eine Idee, die wir in der Hermetik schon finden, unter anderem. Also diese mystischen Gedanken gehen darauf zurück. Und das Ganze wurde in der Renaissance eben versucht zusammenzubringen. Und bei diesen Versuchen, eine Harmonie daherzustellen, kamen sie dann auch im Kontakt mit, in der Renaissance mit dem Koran, mit der Kabbala und anderen Quellen und haben da quasi den Grundstein für diesen Perennialismus gelegt, indem sie gesagt haben, na, eigentlich sehen wir da überall gleiche Wurzeln. Eigentlich, wenn ich mir den Neoplatonismus anschaue oder die Kabbala oder das Christentum oder die Hermetik, im Endeffekt gibt es da diese Essenz von Wissen, die mir all diese Religionen und philosophischen Schulen vermitteln wollen. Und diesen Versuch, das irgendwie alles zusammenzubringen um 1500, ist quasi so der europäische Ursprung dieser Idee.
Das hört sich für mich so ein bisschen an wie mit dem Schamanismus, wo man einfach diesen Begriff mal draufgeklatscht hat und dann alles so ein bisschen gleich gemacht hat. Daran erinnert mich das gerade ein wenig.
Ja, nur dass beim Schamanismus natürlich von außen passiert ist und der Perennialismus hier schon so eine Bewegung ist von Leuten, die quasi gezielt in alle möglichen verschiedenen religiösen Traditionen reingehen und immer versuchen, dann eine Ähnlichkeit zu finden und so eine Art Universalismus auch zu etablieren, zu sagen, im Endeffekt sind alle Religionen eine Religion. Die Theosophen, die ich ja schon erwähnt habe, haben dann diese Art von Universalismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts nochmal verbreitet und popularisiert in der westlichen Welt und auch in den Kolonien. Also der Einfluss der Theosophen auf Indien zum Beispiel darf auch nicht unterschätzt werden. Da werden wir am Ende der zweiten Folge nochmal zurückkommen. Und im 20. Jahrhundert wurde die Form des universalistischen Perennialismus, wie es manchmal genannt wird, dann vor allem durch Leute wie Aldous Huxley und sein Buch The Perennial Philosophy inspiriert. Ich weiß nicht, ob du von dem Buch schon mal gelesen hast oder da habe ich auch noch mal reingelesen. Das ist quasi so eine Sammlung von Zitaten aus verschiedensten Weltreligionen, von Philosophen, weisen Männern, die im Endeffekt für Huxley so die Essenz darstellen. Und er hat quasi so eine Zitatsammlung angefertigt und gesagt, hier seht ihr vom Hinduismus über, das ist doch irgendwie, passt doch alles in eine Schrift, das könnte doch alles aus einer philosophischen Schule stammen. Und das Buch heißt dann auch dementsprechend die perenniale Philosophie von ihm. Und der zweite große Einflussstrang war die Neo-Vedanta. Das war der neue Strang des Hinduismus, der im 19. Jahrhundert aufkam, auch unter dem Eindruck des Einflusses mit westlichen Ideen nochmal, aber durchaus auch eine interne indische Entwicklung war. Da werden wir über die Neo-Vedanta, wenn wir mal separat noch sprechen. Eine Besonderheit, die sich im 20. Jahrhundert entwickelt, neben Huxley und diesen Philosophen, die sagen, eigentlich haben wir so eine Universalreligion der Menschheit und am Ende gibt es tiefe Wahrheiten, die in all diesen Sachen drinsteckt, sind die Traditionalisten, über die wir heute ganz besonders reden wollen. Ich habe mich nämlich nicht besonders hier in Huxley rein vertieft, sondern in die traditionalistische Schule davon. Das Wort Tradition selber leitet sich vom lateinischen tradere ab, überliefern oder weitergeben. Und etymologisch gesehen ist eine Tradition eine Aussage, ein Glaube oder eine Praxis, die insbesondere mündlich von Generation zu Generation weitergegeben wird. Einfach nur, dass wir das mal grob definiert haben hier. Und die traditionalistische Bewegung, mit der wir uns befassen, versteht Tradition in erster Linie in diesem Sinne als ein von Alters her überlieferte Überzeugungen und Praktikensammlung, beziehungsweise Praktiken, die hätten überliefert werden sollen, die im Westen aber in der letzten Hälfte des zweiten Jahrtausends nach Christus verloren gegangen sind. Folgst du mir noch?
Ich folge dir.
Also wir haben es hier, die perennialistischen Traditionalisten sind Leute der Meinung, wir müssten eigentlich eine Tradition bewahren, aber die haben wir schon verloren. Das ist sehr wichtig zu verstehen als Ausgangspunkt, um diese Leute irgendwie, um denen folgen zu können. Und die Lösung, wie Mark Sedgwick, Sedgwick heißt er, glaube ich. Mark Sedgwick 2004 sehr schön in seinem Buch Against the Modern World geschrieben hat. Das Buch ist übrigens die Grundlage für die beiden Folgen. Da, die habe ich in Finnland am See gelesen, das Buch endlich, und ist quasi die Grundlage hier schon. Und Sedgwick, also Mark schreibt die Lösung, die dann davon von diesen Traditionalisten gefunden wurde. Im Anfang des 20. Jahrhunderts waren meistens zweiteilig, entweder orientalische Metaphysik oder der Aufstand gegen die moderne Welt. Die Krise der modernen Welt und die orientalische Metaphysik sind beides Werke von René Guénon, um den es in der heutigen Folge gehen wird. Der Aufstand gegen die moderne Welt ist ein Buch von Julius Evola, den wir mal separat noch in der Folge behandeln müssen. Dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Dreieck zwischen Jünger, Evola und Guénon. Der Italiener, der Deutsche und der Franzose, quasi so drei so Traditionalisten, die alle auf ihre Art und Weise die Revolte und die Idee, wie man gegen die Moderne vorgehen kann, in ihren Ländern nachhaltig geprägt haben und auch europaweit geprägt haben und weltweit heutzutage. Also Guénon und die Traditionalisten sind erstaunlich einflussreich, wenn man sich gewisse rechte und traditionalistisch-konservative Zirkel anschaut unter anderem eben auch Charles III., der nicht ohne Grund auf alte Traditionen besteht, weil er ein König ist, also im 21. Jahrhundert, der noch, also inoffiziell irgendwie alle Schwäne in Kanada gehören, oder ich weiß nicht, also alle Schwäne in England. Ein Monarch der alten Schule mit viel Federvieh, der natürlich ein Interesse daran hat, dass sich traditionalistische Perennialisten damit beschäftigen, warum es wichtig ist, einen König zu haben. So, und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil wenn der aktuelle König des Commonwealths so viel von René Guénon hält und ihn quasi als Gegenmittel der Moderne da auf seinen Kongressen mit einbringt, dann sollten wir uns den genau anschauen. In der ersten Folge zu René Guénon werden wir uns mit den Werken von ihm beschäftigen. Ich habe das mal umgedreht. Normalerweise steigen wir immer mit den Lebensläufen ein. Aber ich war jetzt der Meinung, wir machen heute zuerst mal die inhaltliche Arbeit, schauen uns, was hat der Mann denn geschrieben in der ersten Folge, und machen dann die nächste Folge, wenn wir schon wissen, was er alles so geschrieben hat, dann sein sehr, sehr spannendes Leben durch, weil René Guénon schneidet mit seiner persönlichen Geschichte so ziemlich alle Themen, die wir bis jetzt in unserem Podcast besprochen haben. Der Mann war in der frühen esoterischen Szene in Paris unterwegs, als gerade die Theosophen richtig dick auf die Kacke gehaut haben. Der Mann war Freimaurer. Der Mann hat selber Freimaurerlogen gegründet, also die Winkellogen, ganze Geschichte kommt bei ihm auch ins Spiel. Er war Teil eines taoistischen Ordens, in den er eingeführt wurde, der irgendwie zu den Triaden gehört hat. Und er war zum Ende seines Lebens dann ab 1930 als Sufi in Kairo und ist auch schon in den 1910er Jahren zum Islam konvertiert, auch unter anderem. Hat quasi, was so Religionen angeht, dieses Panini-Album voll. Also der hatte alle Sticker. Wenn du René genau erzählt hast, du hast eine neue Religion entdeckt und da gibt es einen geheimen Initiierungsritus, dann war der Mann sofort dabei. Und was für Irrungen und Wirrungen das teilweise führt, werden wir uns in der zweiten Folge merken, wenn wir uns sein Leben genauer anschauen, extrem spannend. Wir tauchen dann nochmal tiefer ein in diese ganze Esoterik-Szene des 19. Jahrhunderts, die wir jetzt so ein bisschen aus der steinerschen Perspektive und Blavatsky und so schon beleuchtet haben. Aber das ist hier tatsächlich ein fehlendes Puzzleteil, habe ich mir gedacht, als ich das Buch gelesen habe, um unser Bild davon noch ein bisschen zu vervollkommen, unser Verständnis dieser Szene ein bisschen runder zu gestalten. Ja? Und damit steigen wir ein mit René Guénons Werken. Guénon hatte seine ersten Artikel bereits 1910 und sein erstes Buch 1921 veröffentlicht. Und fuhr dann fort, neue Bücher bis 1946 zu veröffentlichen und hat auch also einen enormen Schwung an Artikeln die ganze Zeit noch nebenbei zu den Büchern publiziert. Was das Wesentliche der traditionalistischen Philosophie findet sich jedoch in vier Büchern, die zwischen 1921 und 1924, also in 3 Jahren einer ziemlich kurzen Schaffungsphase, veröffentlicht wurden. Das erste dieser vier Bücher war Guénons L'Introduction générale l'étude doctrine hindoue, eine allgemeine Einführung in das Studium der hinduistischen Lehren, das 1921 erschien. Und da ich mich auch nicht nur wegen meiner Zeit, die ich in Indien gelebt habe, sehr für den Hinduismus interessiere, fand ich das sehr spannend, dass Guénon das also auch als Einstiegspunkt für seine Beschäftigung mit Religion in einem professionellen Kontext irgendwie gesetzt hatte. Aber die Introduction générale war von Anfang an umstritten. Sie wurde vom angesehenen französisch-katholischen Philosophen, der damals am Anfang seiner Karriere stand, Jacques Maritain, einer wichtigen Figur in der Geschichte des Traditionalismus, zur Veröffentlichung empfohlen, war aber zuvor von einem ebenso angesehenen Indologen, der damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand, nämlich Sylvain Lévy, als Doktorarbeit abgelehnt worden. Und ich finde es ganz erhellend, wenn wir uns anschauen, warum das Ganze abgelehnt wurde. Wenn man online sich die Sachen von Guénon so anschaut, dann findet man tatsächlich sehr viel positive Guénon-Sachen, weil ich glaube, die einzigen Leute, die ihn lesen, sind so tief, also jetzt nicht nur, aber es gibt schon extrem auf YouTube eigentlich extrem viele positive Auslegungen davon und sehr wenig Kritik an der Art, wie er gearbeitet und geschrieben hat zum Beispiel. Und ich habe mir das als Aufgabe gesetzt, nicht das Kritik des Kritisierens wegen, aber ich habe die letzten Wochen, nachdem ich Against the Modern World gelesen habe, auch alle Bücher von Guénon, die es auf Englisch in Übersetzung gibt, als PDFs gefunden online. Also wenn ihr sucht, das findet ihr alles auf Englisch wenigstens. Und in Auszügen gelesen und habe mir dabei ein paar Gedanken gemacht, die ich dann heute auch gerne mit euch teilen würde, die ein bisschen kritischer sind vielleicht, wie das, was man sonst auf YouTube findet. Und deswegen auch die Kritik von Sylvain Lévy, dem damals wahrscheinlich führenden Indologen in Indien zurzeit, der in Frankreich zurzeit die Dissertation von Guénon aus drei Hauptgründen abgelehnt hat. Erstens, weil sie ein Zitat Licht auf die Geschichte und die historische Kritik wirft. Eine Kritik an Guénons Methodik, die in vielerlei Hinsicht sehr berechtigt ist. Also warum es gut ist, sich das anzuschauen. Guénon hat nicht behauptet, die üblichen wissenschaftlichen Methoden der Indologie anzuwenden. Aus Gründen, die später für uns noch klarer werden sollten, war sein Ansatz eher theologisch als anthropologisch oder soziologisch. Für Guénon war der Hinduismus ein Hort der spirituellen Wahrheit und nicht eine sich im Laufe der Zeit verändernde Glaubensvorstellung. Also er hat quasi diese, die auch heute von indischen Nationalisten und Hindu-Extremisten gerne vertretene These, dass der Hinduismus seit Jahrtausenden eben unverändert so existieren würde und eine der wenigen Religionen wäre, die unverändert seit den Zeiten, seit 4000 Jahren quasi die gleichen Praktiken und die gleiche religiöse Theorie dahinter hat. Und das ist absoluter Schwachsinn. Also jeder, der sich irgendwie mal mit Hinduismus beschäftigt hat, kann euch sagen, wie viel Wechsel auf und ab, Auseinandersetzung mit anderen Religionen, vom Buddhismus über den Jainismus, über den Islam und das Christentum es konstant gegeben hat und wie extrem das eben auch in Rückwirkung das den Hinduismus immer wieder verändert hat. Und dann, wie schwer es eigentlich ist, von dem Hinduismus zu reden, weil es eben 7 philosophische Hauptschulen gibt, von denen eigentlich nur 2 oder 3 die Existenz von Göttern überhaupt voraussetzen. Und das heißt, unsere Vorstellung von einem so polytheistischen Hinduismus mit 10.000 Göttern ist quasi ein kleiner Teil des Hinduismus und ist extrem dadurch geprägt im Westen durch Leute wie Blavatsky oder Guénon, die eher viel stärkeren Einfluss auf die populäre Vorstellung hatten, als es Leute wie Silva Levi langfristig tatsächlich hatten, die da einen anderen Ansatz hatten, was die Geschichte angeht. Das war ein Ansatz, also das zu sagen, dass es da eben diesen Hort von unveränderlichen Wahrheiten gibt. Diese perennialistische Herangehensweise war für Levi eben ein Grund, Guénons Werk zu disqualifizieren. Für den katholischen Philosophen Maritain nicht. Der eine hatte vielleicht auch eher eine Tendenz dazu, an unveränderbare Wahrheiten, die aus Gottes Mund kommen, quasi zu glauben, als Levi. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Levis zweiter Einwand gegen Guénons These war, dass sie alles ausschloss, was nicht zu Guénons Theorie passte und dass dadurch der Hinduismus auf die Vedanta reduziert werden könne. Die Vedanta ist eine der 6 Darshanas oder philosophischen Schulen, die ich gerade schon erwähnt habe, des Hinduismus und neben der Bhagavad Gita und den Brahma Sutras die wichtigsten hinduistischen Schriften mit so Grundlagentexte. Und die waren eben auch mit die ersten Hindu-Texte, die ins Französische übersetzt wurden. Und ja, für Levi und spätere Indologen gab es jedoch noch viele andere Varianten des Hinduismus als die des Vedanta, die eben Guénon durch seine mangelnden Sprachkenntnisse auch nur lesen konnte zu der Zeit oder die von Guénon gezielt ignoriert wurden, weil sie infolge des Kontextes und so eben nicht dazu gepasst haben, was er sich für ein Bild vom Hinduismus durch seinen Kontakt mit Vedanta gemacht hat. Also wir sehen, Guénon hat sich hier quasi auf die Upanishaden auch eingeschossen. Die Upanishaden, habe ich schon mal in einer anderen Folge erwähnt, Upanishad ist quasi Esoterik. Der Begriff Upanishad heißt verborgenes Wissen. Also es ist gleichbedeutend mit der europäischen Wortbedeutung von Esoterik, Upanishad. Kein Wunder, dass das also der Teil war, der Guénon so besonders eingezogen hat. Levis dritter Einwand gegen die These von Guénon war, dass er eben durchaus bereit war, an eine mystische Übertragung einer Urwahrheit, une vérité première, zu glauben, die der Menschheit in dem ersten Zeitalter der Welt erschien. Also Guénon glaubt es. Und es ist ein Glaube, der für Levi lächerlich war, über den er sich lustig gemacht hat, auch in seiner Kritik. Denn das, was Levi als eine ursprüngliche Wahrheit bezeichnete, ist allgemein das, also das, worüber sich Levi hier lustig gemacht hat, ist eigentlich das, was wir als Perennialismus bezeichnen. Die Idee, dass es ganz am Anfang mal tiefe Wahrheiten gab, wie wir leben sollten, wie unsere Gesellschaft organisiert sei, wie wir als psychische, nicht also religiöse, spirituelle Wesen irgendwie zu existieren haben und dass die Wahrheit quasi ganz lang erfolgreich tradiert wurde und dann irgendwann verloren gegangen ist. In Europa auf jeden Fall. Und dass sie eben aber in anderen Orten, wie im Islam oder im Hinduismus oder vielleicht im Taoismus in China, überlebt haben könnte. Ich habe jetzt hier mal ein Zitat von René Guénon aus Die Einführung in das Studium der hinduistischen Lehren.
Europäer, seit den Tagen, als sie begannen, an Fortschritt und Evolution zu glauben, das heißt seit etwas mehr als einem Jahrhundert, sehen in diesem Fehlen von Veränderung ein Zeichen der Unterlegenheit, während wir es auf unserer Seite als einen ausgeglichenen Zustand betrachten, den die westliche Zivilisation nicht erreicht hat.
Ja, also er ist ein großer Feind vom Fortschrittsglauben, weil er sagt, wir haben quasi was verloren. Das ist kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt. Und auch ein Gegner der Evolutionstheorie, natürlich genau wie Blavatsky, weil das natürlich nicht in die Idee vom ewig währenden, wissenden Menschen so richtig passt. Was ich hier schon mal anmerken will, ist, dass er in diesem Zitat eben sagt, die Europäer sehen die Schwäche im Hinduismus darin, dass es sich nicht verändert hat. Und ich sage, die Schwäche der Theorie Guénons ist, dass er nicht erkennt, dass der Hinduismus sich genauso verändert hat. Und das ist was uns wieder begegnen wird bei ihm. Und er hat auf eine Art und Weise recht, weil abgesehen von den führenden Indologen der Zeit wurde der Hinduismus als etwas Urtümliches wahrgenommen, was quasi unverändert seit Jahrtausenden Wahrheiten übertragen. Das war schon so auch das Bild, das irgendwie kolonial vermittelt wurde und wahrscheinlich auch in Abenteuergeschichten der Zeit, in anderen Romanen und so. Aber die Indologen der Zeit wussten das schon Anfang des 20. Jahrhunderts und seriöse quasi Religionshistoriker wussten das schon wahrscheinlich im 19. Jahrhundert, wie viel Veränderung da eben vor sich gegangen ist und wie wandelbar so eine Religion immer ist, obwohl sie so tut, als wäre sie schon immer unverändert. Und diesen Punkt zu übersehen von Guénon und dann stattdessen zu sagen, deswegen muss es wahr sein, weil es unverändert ist, ist natürlich aus meiner Perspektive sehr leicht angreifbarer Punkt. Die nächsten beiden Bücher von Guénon, die dann nach der Introduction générale erschienen, fügten zwei der drei zentralen Elemente der traditionalistischen Philosophie hinzu. Das Ziel der heutigen Folge wäre so ein bisschen, dass wir die drei oder mindestens zwei der drei Eckpfeiler davon besprechen und den dritten dann anhand des Lebens in der nächsten Folge. Und dann wisst ihr Bescheid und wenn euch mal jemand mit sowas volllabert, wisst ihr direkt, das geht auch auf Guénon zurück oder wenn ihr das auf Twitter seht oder sonst wo auf YouTube euch begegnet. Ja. Der erste dieser Artikel, den er nach dem Buch veröffentlicht hat und eben einen zentralen Punkt der traditionalistischen Philosophie enthält, war ein Antitheosophie-Artikel und bildete dann später die Grundlage für Guénons zweites Buch, Le Théosophisme, Histoire d'une Pseudo-Religion von 1921, also die Theosophie, Geschichte einer Pseudo-Religion. Und da, als ich das gelesen habe, musste ich ein bisschen schmunzeln und habe gedacht, ja genau wie Guénon haben auch wir in unserem Podcast hier unseren Anfang eigentlich damit gemacht, die Theosophie anzugreifen. Also sehr 1920er-mäßig von uns, würde ich sagen. Wir 100 Jahre quasi nach Guénon den gleichen inneren Antrieb hatten zu sagen, da sollte man mal was drüber publizieren. Das ist doch ziemlich wahnsinnig, dass das noch nicht irgendwie aufgeflogen ist. Was ist denn das hier für ein Quatsch? Und so liest sich das auch, wenn man sich das also anschaut. 1923 legte er dann noch eins nach, L'erreur spirite, also spiritualistische Irrtümer. Und beide Bücher lesen sich eigentlich ganz gut und greifen eben die Theosophie, den Spiritualismus und den Okkultismus der Zeit an. Und Guénon selbst war mit diesem okkultistischen Milieu eben vertraut, weil er in seinen Studentenzeiten in Paris, wie wir nächste Folge hören werden, zwischen 1906 und 1912 selbst Teil von diesen Kreisen war. Sein erster Lehrmeister war Theosoph damals in Paris, auch hat ihn auch mitgenommen dann. Und er hat dort aus erster Hand die ganzen okkulten, spirituellen und theosophischen antimodernen Zirkel mitbekommen, kennengelernt. Und hat dann aber spannenderweise in der katholischen Presse Angriffe auf diese Zirkel knapp 8 Jahre später dann angefangen, 9 Jahre später angefangen zu publizieren, in denen er sich extrem kritisch und mit seinem Wissen eben auch, seinem tiefen Wissen davon auseinandersetzt und ganz spannende Theorien aufstellt. Ich habe ein längeres Zitat mal hier aus Theosophie, Geschichte einer Pseudoreligion.
Muss dies als Zeichen der Zeit gesehen werden, wie dem auch sei, und ohne die geringste Vorhersage zu wagen, ist es in Anbetracht all dieser Dinge ziemlich schwer, nicht an die Worte des Evangeliums zu denken. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Sicherlich sind wir noch nicht dort, Die falschen Messiasse, die wir bisher gesehen haben, haben Wunder von sehr minderer Qualität angeboten. Und diejenigen, die ihnen gefolgt sind, waren wahrscheinlich nicht sehr schwer zu verführen. Aber wer weiß, was die Zukunft bereithält. Wenn man bedenkt, dass diese falschen Messiasse nie etwas anderes waren als mehr oder weniger unbewusste Instrumente in den Händen derer, die sie erhoben haben, und wenn man sich die Reihe der Versuche der Theosophen ansieht, könnte man meinen, dass dies nichts weiter als Versuche, Experimente sind, die in verschiedenen Formen erneuert werden, bis der Erfolg erreicht ist. In der Zwischenzeit haben diese Bemühungen immer das Ergebnis, einige Gemüter zu beunruhigen. Wir glauben zudem nicht, dass die Theosophen ebenso wenig wie die Okkultisten und Spiritisten die Kraft haben, ein solches Unternehmen allein zu verwirklichen. Aber steckt hinter all diesen Bewegungen nicht etwas Furchterregenderes, von dem ihre Anführer vielleicht selbst nichts wissen und von dem sie wiederum nur Instrumente sind? Wir stellen lediglich diese letzte Frage, ohne sie hier zu lösen, denn dazu müssten wir äußerst komplexe Überlegungen anstellen, die weit über die Grenzen hinausgehen würden, die wir uns für die vorliegende Studie gesetzt haben.
Um das kurz abzurunden, eine von den Theorien, auf die er anspielt, ist die Verschwörungstheorie, dass die Theosophen und Blavatsky eigentlich eine britische Psy-Ops sind, die dafür eingesetzt wurde, um gezielt die Bemühungen der indischen Öffentlichkeit nach Unabhängigkeit zu untergraben und den Indian National Congress zu unterwandern. Annie Besant, die Nachfolgerin von Blavatsky, war quasi eine der Leute, die mit Gandhi da ganz führend mit dabei war und eine der quasi Ausländerinnen, Anführungszeichen, die Teil von dieser ganz frühen Unabhängigkeitsbewegung mit waren. Und ja, wie unbegründet die Theorie jetzt genau ist, werden wir mal in einer anderen Folge klären, aber Guénon zeigt hier auf jeden Fall schon seinen ersten leichten Hang zu Verschwörungstheorien und das wird sich in seinem Leben später durchaus verstärken noch, die Sorge, dass niedere Mächte, wie er sie immer nennt, ihn bloß sabotieren würden, sein Leben sabotieren würden und etwas gegen die tiefen Wahrheiten, die perennialistischen haben, die er da veröffentlicht. In einem Zitat haben wir auch gerade gesehen, wie schön er die Bibel zitieren kann, wenn er in der katholischen Presse veröffentlicht. Das hat also genau generell, was das Christentum angeht, hat eine relative Zuneigung zum Katholizismus in 20er Jahren und eine extreme Abneigung des Protestantismus, eine Abneigung der Theosophen und der okkulten Szene und publiziert da eben durchaus passend für die katholische Leserschaft und hat auch Lehrjobs an katholischen Schulen zwischenzeitlich, unterrichtet da zum Hinduismus und so. Aber das Ganze hält nicht lang, weil seine Theorien dann doch auch irgendwann ein bisschen unvereinbar werden mit der katholischen Lehre und den Leuten das relativ schnell dann in seinen nächsten Büchern auffällt. Und er sich dann zunehmend von seinen katholischen Unterstützern trennt oder sie sich von ihm beziehungsweise. Die Hauptbedeutung der Bücher gegen den Okkultismus oder gegen die Theosophie für die traditionalistische Philosophie bestehen darin, dass die zwei miteinander verknüpfte Konzepte vorantreiben, die ganz zentral sind für die Philosophie, nämlich die Gegeninitiation und die Umkehrung. Die Umkehrung oder Inversion ist das zweite große Standbein der perennialistischen Philosophie, der Traditionalisten, das in den Büchern vorgestellt wird und ist eines der stärksten Elemente der traditionalistischen Philosophie, die bis heute vielen Lesern von Guénon eine überzeugende Erklärung für vieles liefert, was ihn im 20. Jahrhundert verwirrend oder unlogisch oder falsch erschien.
Autos.
Vielleicht Autos. Naja, es geht eher darum, dass sie der Meinung sind, wie kann sich die Gesellschaft denn mehrheitlich in diese Richtung entwickeln? Wie kann es denn sein, dass sich auf einmal die Demokratien ihren Siegeszug durch im 20. Jahrhundert starten, nach dem Ersten Weltkrieg dann spätestens? Wie kann es denn sein, dass wir uns in diese Richtung entwickeln in der Moderne? Quasi dieser Schock für jemanden, der ja etwas ganz anderes will. Mit den Worten eines zeitgenössischen Traditionalisten, eines jungen und talentierten europäischen Islamwissenschaftlers ausgedrückt: Sobald die moderne Welt nicht mehr als Fortschritt, sondern als Niedergang verstanden wird, ändert sich fast alles andere und es bleiben nicht mehr viele Menschen übrig, mit denen man sinnvoll reden kann. Das ist ein Zitat von Mark Sedgwick hier, was ich ganz spannend fand. Also diese Grundidee, dass sobald man quasi die großen Sakrilege begeht und die Moderne generell ablegt und nicht mehr an den Fortschritt der Moderne glaubt, dass man dann eben auf einmal sehr isoliert und sehr allein dasteht. Und das ist diese Kerbe, in die eben Guénon schlägt und was Guénon für heute, bis heute für alle Leute interessant macht, die Moderne in Gänze ablehnen. Natürlich könnte man als Nicht-Traditionalist, wie ich es bin oder du es jetzt bist, Jonas, darauf hinweisen, dass eben ähnliche, also die Idee der Umkehrung ist quasi, dass in der Moderne alles, was gut ist, umgekehrt wird zu was Schlechtem. Also die Idee der Inversion von Werten, dass wir gezielt die alten Werte quasi uns dagegen setzen, was von Familien bis Sexualmoral quasi in der Moderne aufkommt, Befreiung der Frau, all das wird da eben radikal abgelehnt. Auch die Demokratie wird als große Schwäche gesehen, wie wir später noch lesen werden, weil er eben in diesem Buch, das auch Charles anspricht, die Herrschaft der Quantität, da hört man im Titel schon raus, worum es geht, ist quasi die radikale Kritik an der Demokratie, weil gesagt wird, da herrscht Quantität, nicht Qualität. Und da fühlt sich natürlich ein König wie Charles da natürlich direkt angesprochen, weil das passt natürlich ganz gut. Charles ist auch großer Steiner-Fan und Anthroposoph überzeugter. Von daher passt das alles ja in diesen Kosmos. Guénon passt auch sehr gut zu jemandem, der wie Steiner eben auch die Moderne ablehnt. Steiner war ja auch so eine Figur, die sich quasi seinen Weg, sein System gegen die Moderne zurück zu einer von ihm scheinbar in den Akasha-Chroniken erträumten Tradition zurückfindet. Das war eben ihre Lösung. Das war die Lösung der Theosophen von Blavatsky, zu sagen, wir haben diese alte Tradition verloren, aber ich kann sie wiederfinden durch die neuen geheimen Meister in Tibet, die mir telepathische Nachrichten schicken und durch genug Astralreisen in die Akasha-Chroniken können wir dieses Wissen tatsächlich finden und wir brauchen keine Evolution und so. Und dadurch, also finde ich es sehr spannend, dass die da eben alle ins gleiche Horn stoßen und unterschiedliche Vereine gründen, unterschiedliche Ansätze suchen, unterschiedliche Lösungen für sich quasi mit dieser verlorenen Tradition und der Moderne umzugehen. Das nächste Buch von Guénon vervollständigt die Grundzüge der traditionalistischen Philosophie, nämlich Orient et Occident, also Orient und Okzident von 1924, ein Aufruf zur Rettung des Westens vor dem Zusammenbruch durch die orientalische Tradition. In der ersten Hälfte hört sich natürlich direkt an wie so Sarrazin, ne, Deutschland schafft sich ab, oder Oswald Spengler, ein Deutscher, der auch nach dem Ersten Weltkrieg eben mit seinem Buch Der Untergang des Abendlandes eine Geschichtsanalyse quasi gemacht hat und ähnlich wie hier genau argumentiert, dass wir in einer Phase des Niedergangs stecken. So. In der ersten Hälfte dieses Buchs greift genau systematisch die Illusion des Materialismus und den Aberglauben des Fortschritts in seinen Worten der Vernunft, der an sich wünschenswerten Veränderungen und der sentimentalen Moralisierung an. Also all das wird angegriffen. Die moderne westliche Zivilisation erscheint für ihn in der Geschichte als eine echte Anomalie unter all denjenigen, die wir kennen. Diese Zivilisation sei die einzige, die sich in einer rein materiellen Richtung entwickelt hat. Und diese monströse Entwicklung, deren Beginn mit dem Zusammenfällt, was gemeinhin als Renaissance bezeichnet wird, wurde von einer entsprechenden intellektuellen Regression begleitet, die einen Punkt erreicht hat, an dem die heutigen Abendländer nicht mehr wissen, was reine Intellektualität sein könnte, daher ihre Verachtung dafür. Und nicht nur für die reine Intellektualität, sondern deswegen eben auch ihre Verachtung für orientalische Zivilisation und das europäische Mittelalter. Mit reiner Intellektualität meint genau etwas, das der Metaphysik, der Spiritualität oder der Religion nahe kommt, die durch einen abergläubischen Vernunftskult ersetzt wurde, laut genau in der Moderne, der nur noch wertschätzt, was nicht wirklich wertvoll ist. Ein Kernbeispiel für Umkehrung, laut genau. Also früher wurden die wirklich wichtigen Sachen wertgeschätzt, jetzt leben wir in einer Gesellschaft des Materialismus, also der Dinge, die nicht wirklich wichtig sind, weil eigentlich zählt doch das Spirituelle. Und zwar zählt die verloren gegangene spirituelle endlose Wahrheit der Perennialisten. Was ich ganz spannend finde, ist, dass er eben auch sagt, das geht auf die Renaissance zurück. Und wie ich ja am Anfang der Folge auch gesagt habe, dass dieser gesamte Perennialismus auf die Renaissance zurückgeht. Also ganz spannend, dass er quasi den Ursprung des Übels und den Ursprung seiner, also seines eigenen Denkens auf den gleichen Punkt zurückführen kann. Und wir sind wieder in der typischen Situation in der europäischen Geschichte, dass alles auf die Renaissance zurückführbar ist irgendwie. Und die Renaissance dann wieder auf den Fall Konstantinopels, weil auf einmal im Westen wieder Leute unterwegs waren, die Griechisch sprechen konnten und so. Unter anderem also ein spannendes Netzwerk, das sich da immer wieder auftut. Angesichts der Identifizierung des Orients mit der Tradition und des Okzidents mit der Moderne hätte der Titel Ost und West genauso gut Tradition und Moderne lauten können. Also auf der einen Seite der scheinbar traditionelle Osten und der scheinbar moderne Westen. Und das ist eben ein zweites großes Begriffspaar, was immer wieder in diesen traditionalistischen Diskursen auftaucht, ist Tradition und Moderne. Und deswegen war das auch der Tagungstitel von der Konferenz in Kanada, die Charles III. Mit seinem Video eröffnet hat. Genau wendet sich selber natürlich dabei nicht gegen den Westen an sich, genauso wenig wie Spengler sich den Untergang des Westens wünscht, sondern sie stellen sich eben gegen die Entwicklung, die sie im Westen sehen, gegen die moderne Welt und hofft nicht auf einen Triumph des Ostens, sondern ihr Ziel ist es quasi, also genaues Ziel wie Spenglers, auf die Wiederherstellung einer angemessenen traditionellen Zivilisation im Westen hinzuarbeiten. Ja, und er malt auch da in seinem Buch den Teufel ganz schön an die Wand und sagt quasi, wenn wir uns jetzt nicht direkt umstellen und wieder spiritualistischer werden, dann werden wir von den traditionalistischen spirituellen Gesellschaften überrannt werden und wir werden quasi zusammenbrechen und werden nichts mehr haben und werden quasi kulturell komplett übernommen werden vom Orient. Spricht auch von so Sachen wie der gelben Gefahr und so in seinem Buch. Also ja, guter alter Rassismus und Angst vor ostasiatischer Militarisierung. In der zweiten Hälfte seines Buches plant er dann, wie man diese Vernichtung des Westens verhindern könnte. Es bedürfe laut Guénon einer intellektuellen Elite, wobei intellektuell im speziellen Guénonschen Sinne von spirituell metaphysisch zu verstehen ist. Also die traditionelle Lehren durch eine Assimilation der orientalischen Lehren, es sei denn, man würde irgendwie noch überlebende westliche Formen von traditioneller Lehre finden, aber das hält genau generell für unwahrscheinlich. Deswegen glaubt er, dass es in höheren Aussicht hat, quasi sich die spirituellen Anleihen im Osten zu machen, aber im Westen quasi eine eigene intellektuelle Elite aufzubauen, die das Ganze dann weiterführt im alten Sinne und quasi eine neue Tradition aufzubauen. Spannend fand ich dabei, dass Guénon eben selber sagt, es gibt im Westen keine überlebende alte Tradition, die zu der Zeit eben auch wieder auflebenden Druidenorden und der Golden Dawn in England, quasi die Magier, die sich dort in London zusammengetan haben. Das alles hält er für unrealistische Farce, die quasi falsches Wissen produzieren, Märchen erschaffen und quasi so tun, als hätten sie echtes altes Wissen. Und das ist auch einer der Punkte, für die er eben die Theosophen angreift und die esoterischen Zirkel und die spirituellen Zirkel. Er sagt, die tun alle so, als hätten sie irgendeine tiefere spirituelle Weisheit, aber tatsächlich ist das große Drama, wir haben sie verloren und müssen sie uns im Taoismus, im Hinduismus oder im Islam irgendwie wiederfinden. Ja, und dann glaubt er eben, dass es ein Versuch wert wäre, diese Elite trotzdem aufzubauen. Da es zumindest für die Mitglieder der Elite selbst von Nutzen wäre, also er ist großer Elitenanhänger und denkt sich natürlich auch immer in seinem kleinen Zimmer in die Elite rein, wie man das so macht. Jonas, bitte.
Und wenn die Elite nicht die Zeit für ausreichend verallgemeinerte Aktivitäten hat, um die westliche Mentalität als Ganzes tiefgreifend zu verändern, wäre diese Elite die symbolische Arche, die auf den Wassern der Sintflut schwimmt, und könnte so als Brennpunkt für Aktivitäten dienen, durch die der Westen zwar wahrscheinlich seine autonome Existenz verliert, aber dennoch die Grundlagen für eine neue Entwicklung erhält. Diesmal eine reguläre und normale. Aber es gäbe immer noch schwierige Probleme. Die ethnischen Revolutionen wären sicherlich am schwersten. Es wäre viel besser, wenn der Westen sich eine Zivilisation aneignen würde, die seinen eigenen Bedingungen entspricht, und ihn davor bewahrt, mehr oder weniger unangenehm von traditionellen Formen assimiliert zu werden, die nicht für ihn gemacht sind. Problematisch.
Er hat zwei Lösungen für das Problem. Entweder wir versuchen das irgendwie selber, dann gibt es aber große Aufstände und das wollen die Leute ja irgendwie nicht. Und das muss man denen dann aufzwingen und so. Und dann die zweite Lösung ist natürlich, wir übernehmen es von woanders. Wir machen quasi, wie heißt das? Cultural Appropriation. Das ist eine zweite Lösung, ist Cultural Appropriation. Aber wenigstens ein antimaterialistischer Reset in Europa. Wenn jemand den großen Reset, von dem immer geredet wird, geplant hat, dann war es Guénon und wahrscheinlich irgendwelche Anhänger von ihm. Ja, also bedenkliche Pläne, die er da hat, aber alles dafür, um aus der Moderne rauszukommen, aus dem Materialismus, alles gegen die Moderne. Die Devise wird langsam klar, denke ich. Die von Guénon vorgeschlagene Elite sollte am Anfang weder groß noch besonders organisiert noch geheim sein. Da die Aktivitäten, Zitat, von Natur aus für die Allgemeinheit unsichtbar bleiben, nicht weil sie ihr verborgen sind, sondern weil sie unfähig sind, sie.
Ja.
Ein bisschen wie wenn Macron sagt zu den Journalisten, meine Gedanken sind zu komplex für uns. Dieser gleiche französische Elitismus, den wir hier auch bei Guénon sehen, unglaublich. Aber seine Idee ist quasi, genau, man muss es nicht geheim halten und er will natürlich auch keine Massenbewegung. Und Massenbewegungen sind ja so ein Ding der Moderne, auch mit, also. Vom linken bis ins rechte Lager, Mobilisierung und Massenbewegung und Aktion und so. Und das ist ihm alles zuwider. Er will ja eine kleine Elite, die spirituelle Geheim, also die spirituelle Sachen macht, die nicht geheim sind, aber so esoterisch, dass sie sowieso keiner versteht. Und dafür willst du ja keine Massenbewegung. Du willst ja eine ausgewählte, du willst ja langfristig für die nächsten 1000 Jahre quasi wie die Bene Gesserit in Dune Zivilisation züchten. Du willst den Samen legen für etwas, das langsam wächst. Und ich habe so ein bisschen leider die Vermutung, dass es heutzutage Guénons Ideen 100 Jahre später leider am Sprießen sind. Also diese
Ja.
Samen, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang dann still lagen, da werden wir noch zu kommen später, aber sie sprießen langsam. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und gucken, wen so Leute wie Steve Bannon oder Dugin oder eben Charles III. Gerne lesen. Also wen die auf dem Nachttisch haben abends. Und es ist nun mal leider Steiner in allen drei Fällen. Wobei Bannon und Steiner kann ich ja nicht zusammenbringen, die anderen beiden schon. Und es ist auf jeden Fall hier unser guter Freund Guénon. Mit Orient und Okzident werden dann die Grundzüge der traditionalistischen Philosophie richtig festgegossen, obwohl der Gedanke in Orient und Okzident nicht explizit zum Ausdruck kommt, war die angemessene traditionelle Lehre, die der Westen assimilieren musste, um zu überleben, ein Ausdruck der immerwährenden Wahrheit, wie sie in der L'Introduction générale de l'étude doctrine hindoue beschrieben wird, die in der Tat eher eine Einführung in das Guénonsche Verständnis von orientalischer Metaphysik in Anführungszeichen allgemein als speziell des Hinduismus ist. Also der Titel ist da tatsächlich ein bisschen fehlleitend. Zu den verdächtigen niederen Mächten, die sich seinem Projekt anscheinend entgegenstellten und über die er da immer wieder schreibt, gehörten auch die Organisation der Geheiminitiativen, auch wenn sie nicht spezifisch erwähnt werden im Buch, also die Theosophen, die Magier in England und die Okkultenzirkel, die er da zu seinen Feinden gemacht hat. Das ist ein bisschen, als wie wenn ich sagen würde, jedes Mal, wenn die Podcast-Aufnahme scheitert, weil ich das Audio mal wieder verkackt hat, dass ich das auf die Flüche der Theosophen schiebe oder irgendwelche Viren, die mir von der anthroposophischen Gesellschaft auf den Rechner gespielt wurden. Also das ist ungefähr so das Niveau, auf dem sich also Guénons Ärger über die niederen Mächte hier immer wieder bewegt. Das Buch ist generell die Geschichte des verschiedenen Versuche, Guénons Projekt in die Tat umzusetzen, eine Elite zu bilden und die traditionelle Zivilisation im Westen wiederherzustellen, so wie er sie sich vorstellt. In den 1920er Jahren hat er darauf sechs weitere Bücher veröffentlicht, von denen die wichtigsten Der Mensch und seine Zukunft nach der Vedanta, also nochmal der spezifische Bezug auf diese neue Form von Hinduismus 1925 ist, und die Krise der modernen Welt von 1927. Ich habe ein Zitat hier aus Die Krise der modernen Welt.
Solange die westlichen Menschen sich einbilden, dass es nur einen einzigen Typus der Menschheit gibt, dass es nur eine Zivilisation in verschiedenen Entwicklungsstadien gibt, wird kein gegenseitiges Verständnis möglich sein.
Und das war tatsächlich ein Punkt, wo ich ihm zugestimmt habe und wo ich mich an unsere Folge erinnert gefühlt habe, zu den neuen Anfängen, die ich mit dir neulich gemacht habe, von David Graeber und David Weicrow, das Buch. wo wir ja tatsächlich, also das war so, das Zitat habe ich extra rausgesucht, weil ich hier eine Stelle hatte, wo ich sagen musste, ja, da hat er recht, wenn er den Eurozentrismus seiner Zeit angreift, und das kann man heute immer noch genauso sagen, wie es damals gültig war vor 100 Jahren, dass man nicht alles unter quasi diesen einen Maßstab buttern darf, um Verständnis zu haben. Wenn ich in ein anderes Land gehe, zum Beispiel nach Indien, und die ganze Zeit den Leuten erkläre, dass sie nur noch nicht so weit sind und demnächst schon auch noch quasi zum erhellten Euro, zum erhellten Selbst eines Europäers gelangen können. Und das unbewusst oder bewusst vertreten das leider viele Menschen, die im Ausland unterwegs sind, außerhalb von Europa. Dann ist es genau das, was er hier angreift. Und das ist ein absolut richtiger Punkt. Es gibt nicht die europäische Lösung für die Welt. Und genauso wenig muss am deutschen Wesen die Welt genesen. Und im Endeffekt spielt das alles so ein bisschen in diesen kolonialistischen Glauben oder kommt aus diesem kolonialistischen Füllhorn der Ideen, dass der Westen eben generell die Richtung vorgibt und der Rest der Welt zu folgen hat, was kulturelle Entwicklung angeht. Und da verstehe ich auch Guénons Gefühl dagegen, aber ich verstehe halt nicht seinen Grundansatz zu sagen, die Lösung dafür sind kleine Eliten, die esoterische Rituale vollführen und irgendwelche alten Wahrheiten wieder reaktivieren. Dafür bin ich einfach zu gern Materialist. Ne? Dafür geht es mir einfach auch zu gut, spirituell als Materialist. Da können wir mal anders mal drüber reden. Die Krise der modernen Welt ist ein spannendes Buch, weil es nicht nur stilistisch und organisatorisch eine Verbesserung im Vergleich zu den früheren Werten darstellt. Also ein guter Einstieg, wenn ihr genau lesen wollt, steigt gern direkt mit die Krise der modernen Welt ein, schließt sich mit am besten, sondern weil sie auch das Konzept der Inversion, der Umkehrung nochmal weiter verfeinert. Neben einem Kapitel über das soziale Chaos wird der Individualismus als moderner Aberglaube und moderne Illusion erörtert. Genau erklärt, wie der moderne Individualismus in Wirklichkeit die echte Individualität seiner Meinung nach zerstört, indem die Leute nicht mehr wissen, wo sie in der Gesellschaft hingehören. Sowohl das soziale Chaos als auch der Individualismus waren 1927 ein Thema und sind natürlich heute auch wieder aktueller denn je. Ein Zitat dazu.
Im religiösen Bereich kann dasselbe über jene Art von Apologetik gesagt werden, die behauptet, mit den Ergebnissen der modernen Wissenschaft übereinzustimmen. Ein völlig illusorisches Unterfangen, das ständig einer Revision bedarf. Eines, das auch das Risiko birgt, die Religion mit sich ändernden und vergänglichen Vorstellungen zu verknüpfen, von denen sie vollkommen unabhängig bleiben muss.
Ja, noch wichtiger ist, dass die Krise der modernen Welt mit einer Erörterung des hinduistischen Konzepts der zyklischen Welt beginnt. Das ist quasi der Einstieg, in der das letzte Zeitalter, das Kali Yuga, also das wörtlich vierte Zeitalter von Guénon als dunkles Zeitalter bezeichnet, eine 6000-jährige Periode des Niedergangs ist. Das ist eben der Vedanta-Philosophie so. Es ist das Kali Yuga, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Und das hat die rechte Szene, die esoterische Szene und die antimodernistische Szene langfristig beeinflusst. Und er ist quasi neben Leuten wie Savitri Devi, die dann im esoterischen Hitlerismus und so anhängen, eben eine der Personen, die diese Theorie des Kali-Yugas immer wieder auf die Jetztzeit beziehen und sagen, deswegen die Moderne ist das die letzte Phase des Kali-Yugas, bevor quasi die Welt aufhört, das Ende der Welt. Beziehungsweise zyklisch gesagt, bevor danach wieder ein goldenes Zeitalter anbricht. Eines von beiden, je nachdem, wie apokalyptisch man das Ganze sich vorstellt oder denkt. Und das, ja, diese Idee, dass wir im Kali-Yuga sind, ist von Guénon im Westen verbreitet worden, was ich sehr spannend finde, weil, ja, das einem immer wieder unterkommt. Und die Umkehrung, die Inversion seien eben dabei nicht nur ein besonderes Kennzeichen der Moderne, sondern eben auch speziell des Kali-Yuga. Hier nochmal zwei lange Zitate aus Die Krise der modernen Welt. Ich glaube, ich sage nach dem ersten kurz was, aber bitte.
Die Westler, stets getrieben von diesem Bedürfnis nach Proselytismus, das ihnen so eigen ist, haben es geschafft, ihren antitraditionellen und materialistischen Geist in gewissem Maße bei anderen Völkern einzuführen. Und während die erste Form der Invasion im Grunde nur die Körper erreichte, vergiftet diese die Intelligenzen und tötet die Spiritualität. Die eine hat übrigens die andere vorbereitet und möglich gemacht, so dass es letztlich nur durch brutale Gewalt war, dass sich der Westen überall durchsetzen konnte. Und es konnte nicht anders sein, denn darin liegt die einzige wirkliche Überlegenheit seiner Zivilisation, die in jeder anderen Hinsicht unterlegen ist. Die westliche Invasion ist die Invasion des Materialismus in all seinen Formen, und es kann nichts anderes sein. Alle mehr oder weniger heuchlerischen Verkleidungen, alle moralistischen Vorwände, alle humanitären Deklamationen, alle Geschicklichkeiten einer Propaganda, die sich bei Gelegenheit einschmeichelnd gibt, um ihr Zerstörungsziel besser zu erreichen, können nichts gegen diese Wahrheit ausrichten, die nur von Naiven oder von jenen bestritten werden kann, die irgendein Interesse an diesem wahrhaft satanischen Werk haben, im strengsten Sinne des Wortes.
Genau, jetzt kommt die spannende Fußnote, die, wegen der ich das ja auch mit drin habe, nicht nur mit der Inversion, sondern eben auch, weil wir hier tatsächlich jetzt in den Bereich kommen, wo genau die Moderne an sich als satanisch bezeichnet. Ein ganz, ganz spannender Punkt, finde ich. Hier sind wir wieder in meinem Milieu angekommen.
Satan auf Hebräisch ist der Gegner. Das heißt derjenige, der alle Dinge umkehrt und sie gewissermaßen in den Rückwärtsgang versetzt. Es ist der Geist der Verneinung und der Umstürzung, der sich mit der absteigenden oder minderwertigen infernalischen Tendenz identifiziert, die die Wesen in diesem Prozess der Materialisierung verfolgen, nachdem sich die gesamte Entwicklung der modernen Zivilisation vollzieht.
Materialismus ist des Satans, ne?
Ja.
In dem Protokoll der Weisen von Zion haben wir ja gelesen, dass es scheinbar eine Erfindung der jüdischen Weltverschwörung war, um die Christen quasi auszurotten. Hier sehen wir, es ist direkt satanisch. Es geht. Und jetzt noch ein zweites Zitat, was seine Haltung zur Demokratie nochmal schön umreißt.
Das entscheidendste Argument gegen die Demokratie lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen. Das Höhere kann nicht aus dem Niederen hervorgehen, da das Größere nicht aus dem Kleineren hervorgehen kann. Dies ist eine absolute mathematische Gewissheit, der nichts widersprechen kann. Und es sei angemerkt, dass dasselbe Argument auf eine andere Ordnung der Dinge angewendet, auch gegen den Materialismus angeführt werden kann. Dies ist nicht zufällig, denn diese beiden Haltungen sind viel enger miteinander verbunden, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Es ist überdeutlich, dass das Volk keine Macht verleihen kann, die es selbst nicht besitzt. Wahre Macht kann nur von oben kommen, und deshalb kann sie, nebenbei bemerkt, nur durch die Sanktion von etwas, das über der sozialen Ordnung steht, legitimiert werden. Das heißt, durch eine geistige Autorität, denn andernfalls ist sie lediglich eine Fälschung von Macht, die durch das Fehlen jeglichen Prinzips nicht gerechtfertigt werden kann und in der es nur Unordnung und Verwirrung geben kann.
Ja, ist kein Fan des demokratischen Gesellschaftsvertrags, sagen wir so. Und deshalb eben auch dieser krasse Autoritarismus, dieser Elitarismus, scheint da, finde ich, schön durch hier. Ja, 1929 hat er dann noch ein Buch veröffentlicht, Spirituelle Autorität und zeitliche Macht, in dem er dann das noch ein bisschen weiter ausdefiniert, wie er quasi sich eine säkulare, kritisiert die säkulare Herrschaft und wie er sich quasi eine legitime Herrschaftsform zwischen priesterlichen, heiligen und königlichen Instanzen quasi vorstellt. Ausgehend von diesen Überlegungen führt genau dann den Ursprung der modernen Abweichung oder Inversion
nochmal neben.
Er hat vorher schon auf die Renaissance zurückgeführt, ne, in diesem Buch Spirituelle Autorität und zeitliche Macht führt er den Ursprung der Inversion auf den Untergang und die Zerstörung des Templerordens im Jahr 1314 zurück.
Wie kommt er darauf?
Wunderschön, also einfach auch, dass er da jetzt wieder so hier unser esoterischer Hitlerismus-Mann, der so auf die Templer Serrano, Miguel Serrano, da habe ich das dran erinnert, quasi, der ja auch so besessen war vom Heiligen Gral und dem Templerorden und den Nazis. Genau jetzt hier 29, nicht besessen von den Nazis, aber besessen von der Idee, dass die Templer quasi das letzte Mal legitime, geheime, sakrale Macht irgendwie ausgeübt hätten und quasi eine perenniale Philosophie-Weisheit eine vertreten haben und dass sie dann, ne, der Templerorden wurde 1314 dann vernichtet, vor allem vom französischen König angeführt, weil der französische König zu viele Schulden bei ihnen hatte. Er dreht das Ganze aber um und sagt, das ist 1314 passiert, weil die eine Wahrheit hatten und in dem Moment hat sich die Inversion durchgesetzt und der weltliche König hat sich gegen die sakrale, rechtmäßige Macht des Templerordens durchgesetzt, hat er abgeschlachtet, um sicherzugehen, dass das ein Ende nimmt. Quasi als letzte legitime Tradition. Die dritte Hauptsäule des Traditionalismus ist die Initiation, die wir in der nächsten Folge am Lebenslauf von Guénon und seiner sehr langen und wirren Suche nach der richtigen Initiation für ihn, beziehungsweise nach der echten finalen Initiation irgendwie. Genau, das werden wir anhand von seinem Lebenslauf und in der nächsten Folge anschauen. Ich habe zum Abschluss der heutigen Folge noch ein Zitat aus einem Artikel von Renan Fabry. Der ist, glaube ich, auch Perennialist und der hat da in einem Artikel zu Guénon einen sehr schönen Überblick zu dem Thema nochmal geschrieben. Kurz und knapp das alles zusammengefasst, was wir heute so gehört haben. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich das nochmal von jemandem kurz und knapp hier umreißen lasse.
Moderne Tradition und Urtradition, so der Titel. In Ablehnung des Fortschrittsgedankens und des Aufklärungsparadigmas beschreiben die perennialistischen Autoren die moderne Zivilisation als eine pseudodekadente Zivilisation, die die niedrigsten Möglichkeiten des Kali-Yuga, des dunklen Zeitalters der hinduistischen Kosmologie, verkörpert. Dem modernen Irrtum setzen die Perennialisten eine immerwährende Weisheit göttlichen Ursprungs entgegen, eine Urtradition, die vom Ursprung der Menschheit an überliefert und von jedem echten Gründer einer neuen Religion teilweise wiederhergestellt wird. Perennialisten haben eine sehr spezifische Definition von Tradition. Für Guénon und seine Anhänger hat die Tradition keinen menschlichen Ursprung, sondern kann als ein vom Himmel geoffenbartes Prinzip betrachtet werden, das den Menschen an seinen göttlichen Ursprung bindet. Jenseits der Vielfalt der religiösen Formen erkennen sie eine einzige Tradition. Moment. Okay. Jenseits der Vielfalt der religiösen Formen erkennen sie eine einzige Tradition, die als transzendente Einheit bezeichnete. Sie behaupten, dass die historisch getrennten Traditionen nicht nur denselben göttlichen Ursprung haben, sondern auch auf denselben metaphysischen Grundsätzen beruhen, die manchmal als Philosophia perennis bezeichnet werden. Soweit sich feststellen lässt, ist der Begriff Philosophia perennis modern und taucht erstmals in der Renaissance auf. Zwar wird der Begriff Philosophia perennis weithin mit dem Philosophen Leibniz in Verbindung gebracht, der ihn wiederum dem Theologen Augustinus Stoicus aus dem 16. Jahrhundert verdankt. Aber das Ideal einer solchen Philosophie ist viel älter und man könnte es leicht in der goldenen Kette Seira des Neuplatonismus, in der patristischen Lex Primordialis, im islamischen Din al-Fitra oder sogar im hinduistischen Sanatana Dharma erkennen.
Ja, das ist doch eine schöne Zusammenfassung, oder? Das bindet das Ganze doch ganz gut ab, was diese Perennialisten und die Traditionalisten davon vor allem wollen und was die so ausmacht. Mir ist diese Person Idee, dass es da eine Urweisheit gibt, die vom Himmel auf die Erde den ersten Menschen gegeben wurde und die dann irgendwie tradiert wird. Also diese Idee, dass Tradition nichts Menschgemachtes sei, ist für mich absoluter Quatsch, muss ich sagen. Und führt dazu, dass genau immer wieder enttäuscht wird von den menschlichen, doch allzu menschlichen Traditionen, denen er nacheinander begegnet. So. Und vielleicht ist es eben auch diese Sehnsucht nach einer besseren Philosophie, einer besseren Religion, als wir sie haben. Wenn man sich alle philosophischen und religiösen Systeme anguckt und am Ende sagt, naja, es ist nichts davon, es muss irgendwas Tieferliegendes, Dahinterliegendes geben, was dem allen zugrunde liegt und dann mache ich mir mein eigenes Ding draus. Ne? Vielleicht ist es einfach die Sehnsucht nach was Reinerem, nach was weniger Menschlichem, als wir es in allen menschlichen Religionen eben haben auf dieser Welt. Und ich sehe auch diese Auseinandersetzung mit der Moderne, die er da vorantreibt. Ich sehe nur seine Schlüsse nicht, die er daraus zieht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, also sowohl auf Spotify als auch auf YouTube und sonst wo bei Apple Podcasts, was ihr von der Folge haltet, was ihr Glaubt ihr an eine unveränderliche Weisheit, die wir verloren haben, die große Tradition mit einem großen T vorne? Oder seht ihr das eher wie ich? Oh, schreibt es uns in die Kommentare, teilt die Folge mit Leuten, die euch immer wieder erzählen, dass das auch alles das Gleiche ist. Und ja, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über die neuen Hörerinnen und Hörer, die hier mal alle mit dazukommen. Vielen Dank für unsere Unterstützer und Unterstützerinnen auf Patreon. Hier die Liste der Menschen, die uns unterstützen und gerne vorgelesen werden wollen. Ihr könnt euch da eintragen, wenn ihr uns unterstützt, in die Liste auf Patreon. Dann lesen wir euch am Ende immer vor und bedanken uns extra noch bei euch. Vielen Dank für die Unterstützung. Für alle, die uns unterstützen wollen, kommt gerne vorbei. Gebt uns ein Bier aus im Monat und bekommt die Folgen ohne Werbung und früher und extra Content und Updates und vieles mehr. Genau, also vielen Dank für die Unterstützung an den cooleren Herr Fischer vom Ardenngymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart und Onkel Didi, der jetzt neu in der Liste dabei ist. Vielen Dank, Onkel Didi. Bis nächste Woche ansonsten. Ich hatte eine sehr gute Zeit und nächstes Mal das wirre Leben von Genau. Bis
Bis
dann.
bald. So.